Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass das Lippenbekenntnis wirklich mit unserem Leben übereinstimmt, dass du das Zentrum bist, dass du die Quelle bist, die uns hilft, Entscheidungen zu treffen. Und dass wir ein Leben führen, das einen Unterschied macht, Jesus. Hab Dank dafür, dass wir heute uns daran erinnern dürfen, dass du diesen Weg freigemacht hast. Dir sei alle Ehre dafür, Jesus. Amen. Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Das ist der erste Satz in der Bibel. Gott schuf. Das heißt nicht, dass er etwas machte, etwas kopierte, etwas baute oder etwas entwickelte. Nein, auch nicht am Fließband produzierte. Er schuf etwas. Schaffen, das ist mehr als bauen. Beim Bauen, da brauche ich nur meine Hände. Beim Schaffen, da ist irgendwas, womit ich mich identifiziere, wo ich einen Teil von mir hergebe, wo mein Herzblut, ja mein ganzes Wesen mit drinnen steckt. Gott ist nach wie vor unser Schöpfer. Und es gibt viele Dinge, die wir über die Schöpfung gar nicht richtig ermessen können, wie groß sie doch ist. Und doch gibt es etwas, das mich immer wieder fasziniert. Ich glaube, Gott hatte einen Riesenspaß dabei, als er diese Erde schuf. Also ich weiß nicht, ich stelle mir das so vor, wie er immer wieder ins Schmunzeln kam, ins Lächeln sich gefreut hat. So die Streifen am Zebra. So nach dem Motto, und jetzt bin ich mal gespannt, wer da ein System dahinter entdecken kann. Oder einfach mal den Hals der Giraffe zu verlängern. Oder die Drossel mit ihren Falten. Oder der Hyäne das Kichern beibringen. Also ich stelle mir das richtig kreativ, richtig unterhaltsam vor. Gott hatte richtig Spaß dabei, da bin ich mir sicher. Und als Krone des Ganzen, als Schlusssatz dieser Sinfonie, erschuf er den Menschen. So mit seinem typischen kreativen Flair schaffte er eine ganz andere Spezies. Eine Spezies, die er Mensch nannte und eine Spezies, die anders war als all das zuvor. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Und hey, das wäre doch der Moment, wo wir sagen könnten, okay, jetzt klatschen wir Gott Beifall. Richtig gut gemacht. Aber anfeuern wäre zu früh. Das größte Kunstwerk, das war noch gar nicht da. Die Geschichte geht nämlich weiter. Eine teuflische Schlange. Ein falsches Versprechen. Eine Frucht, die Schlange dem Menschen zeigt. Und die Menschen schlucken beides. Ein Akt der Rebellion gegen Gott mit dem verhängnisvollen Konsequenz, dass zwischen Gott und Menschen eine Barriere hineinkommt. Aber Gott versucht, immer wieder zum Menschen vorzubringen. Er liebt seine Schöpfung, er liebt die Menschen so sehr, dass er mit ihnen wieder in Kontakt kommen will. Und der Mensch, der ist sich unsicher, mal rennt er in seine Hände voller Buße und Reue über das, was er tut, und das andere Mal rennt er wieder weg von Gott und sagt, ich kann es alleine besser. Und Gott wird richtig kreativ, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen. Immer wieder. Eine 90-Jährige wird schwanger. Eine andere Frau wird zu Salzsäure. Eine Überschwemmung über die ganze Erde. Ein Strauch, der brennt, ohne zu verbrennen. Das Rote Meer, das sich teilt. Eine uneinnehmbare Stadt namens Jericho, die eingenommen wird. Und ein Esel fängt an zu sprechen. Hey, Gott ist richtig kreativ, die Aufmerksamkeit der Menschen zu bekommen. Ich find's richtig genial. Aber das Tollste kommt noch. Der Höhepunkt der Geschichte, der sollte erst noch kommen. Gott selbst inszeniert eine Überraschung. Er selbst wird Mensch. Ein Geheimnis, das wir nie ganz begreifen können. Er wird Zimmermann und lebt in einem staubigen Dorf in Galiläa. Ja, entschlossen, seine Liebe zu beweisen, wird er Teil dieser Schöpfung. Geht inkognito auf seine eigene Welt. Seine Hände berühren Wunden. Seine Worte berühren Herzen. Gott ist einer von uns. Und so großartig diese Menschwerdung, die wir an Weihnachten immer feiern, war, es war immer noch nicht das Größte, was Gott getan hat. Wie ein Meistermaler so sein größtes Werk noch zurückhält, so ist es bei Gott auch. Es gab noch etwas, das noch größer war. Etwas, das die Engel zum Staunen brachte. Den Himmel zum Schweigen. Ja, das Meisterwerk der Barmherzigkeit von Gott, es war Gott am Kreuz. Der Schöpfer opfert sich für seine Schöpfung. Gott zeigt ein für alle Mal, dass Vergeben stärker ist als Versagen. Und die drei Worte, es ist vollbracht. Es ist vollendet, es ist vollbracht. Jetzt kann man sagen, naja, Hinrichtung am Kreuz, es ist vollbracht, hört sich ja erst einmal ziemlich komisch an. Ich meine, das Kreuz, die schändlichste Todesstrafe, die man in der Antike kannte. Und hier hören wir die Worte, es ist vollbracht. Ich meine, wenn es jetzt diejenigen sagen, die das ausgeführt haben, dann könnte man sagen, okay, wir waren erfolgreich, wir haben den endlich aus dem Weg geräumt. Wenn die Soldaten sagen würden, es ist vollbracht, dann hätten sie einen Befehl gehorsam ausgeführt. Aber der Hingerichtete, das Opfer selbst sagt, es ist vollbracht. Und hier entdecken wir den letzten Pinselstrich des großen Meisterwerks. Seine Schöpfung konnte jetzt endlich zu ihm heimkommen. Jesus hat nicht aufgegeben. Er hat nicht das Handtuch geworfen. Er hat durchgehalten, er hat das Ziel erreicht. Ja, und es gab einen Moment, wo er gezögert hatte. Es gab einen Moment, wo er überlegte, aufzugeben. Und die Worte, es ist vollbracht, sind umso gewaltiger. Stellen wir uns die Szene vor, der dunkle Himmel, das Stöhnen der anderen beiden Gekreuzigten, die johlende und grölende Menge. Ja, vielleicht war da gerade ein Donnerschlag. Vielleicht hat man aber auch jemanden weinen gehört. Vielleicht war es aber auch ganz still. Und jetzt bäumt sich Jesus ein letztes Mal auf den Stück Nagel stemmt er seine Füße hoch und ruft, es ist vollbracht. Ja, was denn überhaupt? Der jahrtausendlange Erlösungsplan Gottes kommt zu einem Ende. Die Botschaft Gottes unter den Menschen, dass der Zugang zum Vater wieder frei wird. Ja, dass die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, ihre Ausbildung endet auch jetzt. Der Stachel des Todes war gezogen. Es ist vollbracht. Das ist kein Schrei einer Niederlage. Ich glaube, wenn Jesu Hände nicht angenagelt am Kreuz, hätte er die Faust hochgerissen, triumphierend und gesagt, es ist vollbracht. Aber die Hände hingen halt am Kreuz. Und dennoch ist es kein Ausschreien der Niederlage, sondern ein Triumph. Das Kreuz, es wird zu einem Gradmesser in der Geschichte. Im 1. Korintherbrief lesen wir, ich habe das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was mir überliefert wurde. Dass Christus, also Jesus, für unsere Sünden starb. Genau wie es in der Bibel steht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sind die biblischen Geschichten wahr, dann ist das Kreuz das Scharnier in der Geschichte. Oder aber das, was in der Bibel steht, ist nicht wahr und dann ist das Kreuz die größte Seifenblase der Geschichte. Das Kreuz hat unterschiedliche Konsequenzen ausgewirkt in den Leuten. Manche, die vergöttern es regelrecht, andere verachten es. Manchmal vom Gold überzogen, beim nächsten wird es verbrannt. Manche tragen es am Hals, die nächsten schmeißen es im Mülleimer. Ja, heute dürfen wir uns an dieses Kreuz, an die Botschaft von dem Sohn Gottes, der am Kreuz hängt, erinnern. Und wir wollen uns seine letzten Worte vor Augen führen. Und da sind wir schon mittendrin. Der Dialog an diesem Tag war bitter. Die Zuschauer, steig herab vom Kreuz, wenn du der Sohn Gottes bist. Die religiösen Führer schrien, anderen hat er geholfen, sich selbst nicht. Die Soldaten provozieren, ja, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir doch selbst. Wie bitter sind diese Worte. Beißend vor Sarkasmus, hasserfüllt, pietätlos. War es nicht genug, dass Jesus am Kreuz hing? War es nicht genug, dass er zwischen zwei Verbrechern war? Reichten die Nägel in seinen Händen nicht und in seinen Füßen? War die Dornenkrone zu weich? War die Geiselung zu kurz? Für manche offensichtlich schon. denn mit ihren Worten verschmähten sie ihn. Mit ihren Worten versuchten sie ihn weiter zu verletzen. Ja, sie schmissen Worte an seinem Kopf, wie andere Leute Steine bei einer Steinigung. Und vielleicht kennst auch du solche verletzende Worte, die einen treffen sollen, die einen kaputt machen sollen. Aber wisst ihr, genau an dieser Stelle lernen wir etwas. Lernen wir eine Salbe, die auch uns helfen kann für unsere Wunden. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 23. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. So viele Dinge, die Jesus nicht getan hat. Jesus zahlte nicht Gleiches mit Gleichem heim. Er sagte nicht, dir werde ich es geben, komm her und ich zeig dir mal, wo der Hammer hängt. Er sagte auch nicht, warte mal, bis ich auferstanden bin und dann reden wir nochmal weiter. Nichts dergleichen geht über seine Lippen. Er verurteilt nicht, sondern was er tut, ist, er sagt, Gott wird sich darum kümmern. Das ist nicht meine Aufgabe. Er sann nicht auf Rache. Er verlangte auch keine Entschuldigung. Er erniedrigte die anderen nicht. Er bevollmächtigte kein Exekutionskommando, die sich darum kümmern würde. Nein, was er tat, war genau das Gegenteil. Er nahm seine Widersacher in den Schutz. Ein letztes Gebet der Vergebung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie gewaltig sind diese Worte angesichts all dessen, was man Jesus angetan hat. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Szenenwechsel. Noch verrückter als die Bitte selbst war nur noch, dass die Bitte gewährt wurde. Ein ehemaliger Häftling aus dem Hochsicherheitstrakt. Und der bittet den Sohn Gottes um ewiges Leben und er sagt, ja, Deal, machen wir. Also jemand, der die Hölle verdient hat, der kommt in den Himmel? Einfach so? Wegen einer Bitte? Was will Jesus uns damit sagen? Was will er uns dadurch zeigen? Dass er bereit ist, einen Schwerverbrecher einfach so zu vergeben, der vielleicht noch nie, nicht einmal ein Tischgebet gesprochen hat. Der das Wort Buße wahrscheinlich noch nie in seinem Leben gehört hat. Stellen wir uns folgende Szene vor. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich so geschehen ist. Ich vermute ja, aber ich weiß es einfach nicht. In der Nacht gelangen Einbrecher in einer großen Stadt in ein Kaufhaus. Niemand hat es bemerkt. Und das, was sie vorhatten, das haben sie wirklich umgesetzt. Am Ende des Abends gingen sie aus dem Kaufhaus raus, ohne etwas mitzunehmen. Alles war noch da. Nichts hat gefehlt. Der nächste Morgen kam. Das, was die Einbrecher vorhatten, war, sie vertauschten die Preisschilder. Das heißt, sie nahmen das Preisschild zum Beispiel von einer Spiegelreflexkamera 395 Euro und klebten die auf so Papier zu kaufen. Und sie nahmen den Preisschild von dem Papier oder von dem Buch, von dem Kinderbuch und klebten es einfach mal auf einen neuen Laptop. Wenn die Geschichte stimmt, hat es 4 Stunden gedauert, bis es aufgefallen ist. 4 Stunden. Es gab Leute, die haben das größte Schnäppchen ihres Lebens gemacht. Andere, also ich weiß nicht, ob in der Zeit jemand Papier gekauft hat, aber wenn, dann war deren Kopfrechnen nicht besonders gut. Verrückt, oder? 4 Stunden. 4 Stunden, in denen das keiner merkte. Wo Menschen für Kleinigkeiten Vermögen zahlten und für kostbare Sachen nur ein paar Cent. Unglaublich, oder? Aber geht es uns in unserem Leben nicht manchmal auch so? Wie viele Werte, die eigentlich so kostbar sind, verramschen wir für ein paar Cent und andere Dinge, die kaum Wert haben, gibt es für Millionen Euro? Ist es nicht in unserer Gesellschaft gangbar geworden, dass wir genau nach solchen Dingen leben? Ethische Maßstäbe landen im Mülleimer und andere vermeintlich sinnlose bürokratische Anordnungen werden penibel befolgt. Wir pflegen unsere Haut, darin sind wir gut. unser Herz lassen wir verdrecken? Wie oft gibt es solche Verdrehungen in unserem Leben? Und ich glaube, das fing damit an, dass man uns eingeredet hat, dass die menschliche Geschichte eine Reise ins Nirvana ist. Eine Reise ohne Ziel. Irgendwie befindet man sich im Kreislauf, aber letztlich ist es absurd und sinnlos. Ja, wir leben auf einem Klumpen Dreck, der dreht sich um sich selber und letztlich ist eh alles eine Sache des Zufalls. Die Menschheit hat keine Richtung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Zahlen hörst. Ich finde es nicht besonders optimistisch. Gibt mir keinen Grund, warum mein Leben Spaß machen sollte. Aber das war erst der erste Akt. Der zweite ist noch viel schlimmer. Wenn es kein Ziel gibt für die Menschen, dann gibt es letztlich auch keine Aufgabe. Keine Pflichten, keine Verantwortung. Wenn es kein Ziel gibt, dann ist es letztlich egal, was ich tue, weil ich kann ja das Ziel gar nicht verpassen. Es gibt ja kein Ziel. Letztlich gibt es keinen Grund, sich gut zu verhalten. Letztlich gibt es keinen Grund, warum irgendjemand jemand anders sagen sollte, was richtig und was falsch ist. Jeder kann seine eigenen Werte haben. Jeder kann machen, was er will. Hier, und der nächste Schritt, wenn es weder Ziel noch Aufgaben gibt, ist der Punkt, dass eigentlich alles keinen Wert hat. Dass der Mensch keinen Wert hat. Okay, das ist ein bisschen unangenehm und drum erfinden wir Dinge, die uns wertvoll machen. In unserer heutigen Zeit bist du was wert, wenn du hübsch und sexy bist. Oder wenn du was leistest und produzierst. Oder du bist wertvoll, wenn du Tore schießen oder einen Hit singen kannst. Oder einen Doktor vor dem Namen hast. Ein Jahresgehalt von im sechsstelligen Bereich könnte auch noch dazu führen, dass du was wert bist. Oder mindestens ein Auto in der Premium-Klasse. Letztlich zwei Kriterien: Aussehen und Leistung. Was aber, wenn das uns auf den Holzweg führt? Was aber, wenn nicht nur Menschen so ein Wertsystem haben, wo sie abstempeln können, was wertvoll ist und was nicht, sondern wenn auch Gott so ein Wertsystem hat? Und wenn das ganz anders ist? Vielleicht sogar besser ist? In der Bibel bekommen wir gezeigt, dass es ein Ziel gibt. Eines Tages werden wir, wenn wir an Gott glauben, Gemeinschaft mit ihm haben. Und für die Romantiker unter uns, das Bild, was die Bibel verwendet, ist, wir werden die Braut Christi sein. Also für die Frauen ist es, glaube ich, eine coole Vorstellung, für die Männer ist es ein bisschen komplizierter. Die können sich mit dem Bräutigam identifizieren, mit der Braut ist echt komisch. Aber es ist ein anderes Thema. Gott sagt auch, der Mensch ist deshalb wertvoll, weil er ein Mensch ist. Und wir merken das, indem wir beobachten, wie Jesus mit den Menschen umgeht. Die Ehebrecherin, die auf frische Tat ertappt wurde, Jesus vergibt ihr. Oder denken wir an den unberührten Aussätzigen, der um Heilung bittet. Jesus berührt ihn und heilt ihn. Denken wir an den blinden Sozialfall, der an der Straße sitzt. Jesus gibt ihm seine Würde zurück. Denken wir an den chronisch Kranken am Teich Bethesda, der sich nur noch um sich selber dreht. Jesus begegnet ihm und heilt ihn. Und dann gibt es da noch diesen großen Fallstudie, die das Lukas-Evangelium umschreibt mit der Schächer am Kreuz. Keine Ahnung, was dieser Kerl von Jesus verstanden hatte. Aber irgendwie merkte er war noch nie in besserer Gesellschaft wie in der Gegenwart Jesus. Und er merkte, hey, das Einzige, was mich jetzt noch retten kann, ist ein Gebet. Vielleicht das erste in seinem Leben. Und er merkt, der neben mir am Kreuz hängt, der ist der Einzige, der das Gebet beantworten kann. Und er fängt an, im Gebet eine Bitte auszusprechen. Und Jesus sagt, okay, ich kümmere mich drum. Wir formulieren es mal modern. Hey Chef, könntest du da oben ein gutes Wort für mich einlegen? Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Keine Leistung, kein sich selbst das besorgt oder mit irgendwelchen Tun erarbeitet zu haben, sondern eine richtige Entscheidung. Und Gott sagt, und dir gilt meine Liebe. Betrachten wir einen weiteren Ausspruch, den Jesus, der am Kreuz hing, sagte. Für die Menschen, den durchmachen mussten, war der Sommer des Jahres 1980 in Miami, Florida, alles andere als lustig. Die Hitze, die war unglaublich. Am Tag, da bratete sie ein Regenrecht. Und nachts wurde es nicht besser. Es folgten Unruhen, Plünderungen, Spannungen unter den Rassen. Alles Mögliche stieg. Die Arbeitslosigkeit, die Verbrechensrate und die Temperaturen. Und in dieser Zeit erschien ein Artikel in der Zeitung Miami Herald. Und dieser Artikel veränderte etwas. Es war die Geschichte von Judith Bucknell, einer Frau, jung, attraktiv, erfolgreich und tot. Judith Bucknell war in diesem Jahr der Mordfall Nummer 106. Und hätte sie nicht Tagebuch geschrieben, wären wahrscheinlich die Erinnerungen an sie mit ihrem Grab in die Erde gegangen und in Vergessenheit geraten. Sie war 38 Jahre alt, wog 50 Kilo und der Mörder stach mit dem Messer 7-mal in sie hinein und erdrosselte sie. Die Zeitungen schrieben, aus ihren Tagebüchern konnte man eine Person erkennen, eine Person und eine Stimme. Die Person ist sie selbst, wehmütig, problembeladen, müde. Und in ihre Stimme schlägt eine Sehnsucht durch. Judith Bucknell hatte keinen Menschen. 38 Jahre alt, viele Liebhaber, viel Liebe gegeben, aber keine Liebe bekommen. Ihre Sorgen waren die Sorgen, die andere Menschen auch haben. Alter, Figur, einen Mann finden, Kinder kriegen, irgendwie durchkommen. Aber ihr Tagebuch war voll von Sätzen wie dieser. Wo sind die Männer mit den Blumen, dem Champagner und der Musik? Wo sind die Männer, die mich einmal wirklich richtig ausführen? Wo sind die Männer, die mehr von mir wollen und teilen wollen als mein Bett, meine Bar und das Essen, das ich ihnen koche? Ich möchte einmal in meinem Leben, bevor es vorüber ist, ein einziges Mal eine Art sexuelle Beziehung haben, die aus Liebe heraus entsteht. Die Botschaft ist deutlich. Am 9. Juni 1980 starb diese Judith durch die Hand ihres Mörders, aber ihr Herz war zuvor schon lange tot. Ich glaube, bei so vielen Menschen stimmt das Datum, das einst auf dem Grab steht, nicht mit dem Datum, wo sie wirklich gestorben sind, überein. Weil wie viele Menschen haben keinen Grund, wofür es sich zu leben lohnt? Wie viele Menschen haben vorher aufgegeben, haben nichts, wofür es sich lohnt, sein Leben einzusetzen, leidenschaftlich zu sein? Wie tragisch. Wie tragisch. Einsamkeit. Ich bin allein und hätte doch so gerne jemanden. Einsamkeit. Kannst du es hören? Das Kind, das keiner haben will? Die Einsamkeit nach der Scheidung? Die Totenstille in der Wohnung? Der leere Briefkasten? Die unendlich langen Tage und die noch längeren Nächte? Der vergessene Geburtstag? Das Smartphone, das nicht klingelt? Kannst du es hören, die Stimme der Einsamkeit? Eine Stimme, die sich durch alle Schichten der Gesellschaft zieht bis in die tiefsten Winkel hinein. Die Botschaft von Karfreitag ist, da ist jemand, der dich versteht. Der herzzerreißendste Schrei der Einsamkeit in der Geschichte kommt nicht aus dem Mund eines Häftlings, kommt nicht aus dem Mund einer Witwe, kommt nicht aus dem Mund eines Krebspatienten, sondern er schallt von einem Berg, auf dem ein Kreuz steht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um uns diese Tragweite ein bisschen vorstellen zu können, möchte ich euch ganz kurz hineinnehmen ins Alte Testament. Dort gab es den sogenannten großen Versöhnungstag. Am großen Versöhnungstag hatte der Priester die Aufgabe, zwei Ziegenböcke zu holen. Der eine, für den ging das ganz schlecht aus, der war dann Kopf kürzer und wurde geopfert und so weiter, geschmort und naja, okay. Aber der andere, da hatte der Priester die Aufgabe, die Sünden des ganzen Volkes auf dieses Tier zu legen. Die ganzen Lügen, all den Ehebruch, all das, wo man andere Menschen enttäuscht hat, wo man versagt hat, wo man andere betrogen hat, all das wurde auf dieses, also sinnbildlich auf dieses Sündenbock gelegt. Und wenn das eine Tier getötet wurde, war das Volk immer dankbarer. Die Sünde musste nämlich weg. Und was passierte ist, der Sündenbock wurde in die Wüste gejagt, angefeuert von den anderen. Lauf, Sündenbock, lauf. Das Volk ist erleichtert. Man fühlt sich wieder versöhnt mit Gott. Und der Sündenbock, der ist allein. Und dieses Bild greift die Bibel auf, um zu beschreiben, als Jesus am Kreuz hing. Er ist der Sündenbock, der richtige Sündenbock, auf den die Sünden der ganzen Welt zu allen Zeiten aufgelegt wurden. Jede Lüge, die erzählt wurde, jeder Gegenstand, der neidisch begehrt wurde, jedes Versprechen, das gebrochen wurde, liegt auf seinen Schultern. All der Mist, den du und ich falsch gemacht haben in unserem Leben, liegt auf ihm. Er ist beladen mit unserer Sünde. Und Gott wendet sich von ihm ab. Lauf, Sündenbock, lauf. Die Verzweiflung ist schwärzer als der Himmel. Die zwei, die von Anfang an eins waren, sind jetzt zwei. Jesus, der von Ewigkeit beim Vater war, ist jetzt alleine. Christus, der menschgewordene Gott, er ist zum ersten Mal in seinem Leben alleine. Die Schläge hat er ertragen. Im Schauprozess blieb er stark. Er schaute schweigend zu, als die Jünger, seine Freunde ihn verließen. Er duldete es, von den Häschern verachtet zu werden und gedemütigt zu werden, verhöhnt zu werden. Er schlug nicht zurück. Er schrie nicht, als man ihm die Nägel durch die Hände trieb. Aber in dem Moment, als Gott ihn verlassen hatte, schreit er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich muss an Menschen denken, die voller Verzweiflung sind. Die rufen, warum? Und ich stelle mir vor, wie ich in das Gesicht Jesu schauen kann, der sie anschaut mit so viel Mitgefühl, dessen Augen feucht werden, der vielleicht nicht immer gleich eine Antwort gibt, der vielleicht nicht immer gleich das Problem von einer Sekunde zur anderen löst, aber der einen zuflüstert: ich kann dich verstehen. Du bist nicht alleine. Ich habe das auch schon durchgemacht. Und ich werde dir die Kraft geben, da durchzukommen. Dieser Jesus, er hängt am Kreuz, elend, verlassen. Und jetzt ruft er aus zwei Wörter, die gar nicht so zusammenpassen in das Bild, das wir von ihm haben. Mich dürstet. Also Moment mal, bis jetzt hat das, was Jesus am Kreuz gesagt hat, das hat ja alles irgendwie Sinn gegeben. Ja, selbst dieser Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist so ein Bild, wo doch so viel Kraft drinnen steckt. Und auf einmal, ich habe Durst? Das passt doch nicht, oder? Wie soll man darüber predigen? Ich meine, das ist doch komisch. Ich glaube, die Botschaft ist so genial. Am Kreuz hängt ein Mensch wie du und ich. Am Kreuz hängt jemand, der die gleichen Bedürfnisse hat wie du und ich. Am Kreuz hängt, ja, Jesus, der Sohn Gottes, der aber zugleich Mensch wurde und Mensch geblieben ist. Am Kreuz hängt auch dieser Zimmermann, der Durst kannte. Unser Erlöser steht mitten in der Welt. Er kennt das Gleiche, wie wir es auch kennen. Und er spendet uns Trost. Er kümmerte sich auch noch um seine Mutter. Er sprach zu einem Jünger: du bist jetzt der Sohn und zur Mutter, das ist jetzt dein, und so weiter. Er selbst bringt Licht in die Dunkelheit. Immer wieder. Sein Geist legte dann in die Hand des Vaters. Und als er ausruft, es ist vollbracht, da geschieht etwas. Nicht nur in der sichtbaren Welt wird es hell. Ja, so wie er am Anfang sagte, es werde Licht, so ist jetzt die nächste Stufe erreicht. Indem er ausruft, es ist vollbracht. Indem er stirbt, zerriss auf einmal der Vorhang im Tempel, der über lange Zeit davon gezeugt hat, der Zugang zu Gott ist verschlossen. Aber indem Jesus ausruft, es ist vollbracht, indem Jesus stirbt, ist der Zugang auf einmal wieder frei. Du und ich, wir können kommen in die Gemeinschaft zu Gott. Wir können kommen in seine Nähe. Wir werden nicht zurückgestoßen, sondern er ist offen für uns. Er bietet uns Versöhnung an. In ihm ist die Hoffnung, die die Dunkelheit durchbricht. Ja, der erste Timotheusbrief nennt Jesus Christus derjenige, der unsere Hoffnung ist. Derjenige, der den Tod besiegt hat, derjenige, der den Teufel besiegt hat, derjenige, der die Krankheit besiegt hat, der unsere Scham auf sich genommen hat und unsere Sünde. Ja, und es gibt so viele schmerzhafte Erfahrungen in unserem Leben, aber Karfreitag ist der Beginn einer neuen Hoffnung. Vielleicht hast du eine Krankheit und deine Krankheit hat einen Namen. Vielleicht hast du Sorgen und deine Sorgen haben einen Namen. Vielleicht hast du Sünde in deinem Leben und auch das hat einen Namen. Aber es gibt einen Namen, der über allen Namen steht und das ist Jesus Christus. Und er hängt am Kreuz, um an dein Leben hineinzukommen. Denn er ist nicht am Kreuz geblieben, sondern er ist 3 Tage später wieder auferstanden. Er hat den Tod überwunden, er hat den Tod besiegt. Und wir dürfen seine Kraft in unserem Leben haben. Ich möchte euch einladen, wenn du hier bist und noch gar keinen Kontakt zu diesem Gott hast in deinem Leben, dann komm nach dem Gottesdienst auf mich zu, denn dieser Gott ist ein Gentleman und er wartet, bis wir ihn einladen. Und er hat die Kraft, dein Leben auf den Kopf zu stellen. Er hat die Kraft, in deine Dunkelheit Licht hineinzubringen und Dinge werden entstehen, die du dir gar nicht vorstellen konntest. Kannst du dir vorstellen, nicht mehr die Dinge zu tun, die man nicht tun will? Und wo man doch merkt, irgendwie hat man nicht die Kraft, es zu lassen? Mit Gott ist es möglich. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Erde geschickt hast. Und dass er uns gezeigt hat, was sein Leben ist, das lebenswert ist, dass er selbst ohne Fehler war, dass er ohne Sünde war und dass er gestorben ist am Kreuz. Dass er sich abschlachten lassen hat, um den Preis für meine Sünden zu bezahlen. Aber dass er den Zugang zu dir, Vater, wieder frei gemacht hat und dass sein Name über allen Namen steht, dass keine Krankheit von ihm nicht geheilt werden kann, dass keine Sünde zu groß ist, dass der Teufel nicht zu groß und zu stark ist, sondern dass er der Sieger ist, auch in meinem Leben. Hab Dank dafür, Jesus. Amen.